Wieso hat's denn nicht geleuchtet? Leute, also wir sitzen hier schon. Ist jetzt hier alles kaputt?
Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich verstehe nicht, warum ich immer singe. Warum ich immer, wenn dieser Opener anfängt, immer so, yay, woohoo, ah, ich bin in so ein Woohoo-Mädchen.
Ja,
ja, das stört mich.
Vielleicht, weil du dich einfach freust.
Ich freue mich sehr. Ich freue mich ja hauptsächlich darauf und darüber, mit dir hier zu sein.
Ja, ich wollte die Show heute beginnen mit einem Wort. Und zwar Boom.
Boom! Ah! Sagst du nur, weil du weißt, dass du mich damit glücklich machst, ne?
Yeah.
Oh ja. Weil kennt ihr das, wenn ihr ganz viel Zeit mit euren Freunden verbringt und viel mit Menschen redet, die eine bestimmte Art haben zu sprechen, dann gleicht ihr euch denen so an, so? Und Tarek und ich gleichen uns halt sprachlich,
weil du immer Boom sagst,
aneinander an, ja. Und dann ist mir
neulich, ich sag jetzt auch Boom.
Du sagst jetzt auch Boom. Und es ist mir schon in den letzten Aufzeichnungen aufgefallen, dass immer, wenn irgendwas so ein Mic-Drop-Moment passiert, sag ich
Boom.
Halt immer Boom.
Jetzt sag
ich und,
immer
und
Boom.
Das sagst du auch. Und yeah, das hat mich ganz glücklich gemacht, dass, yeah, als ich das letzte Woche so nochmal nachgehört habe. Und dann
weißt
war ich
du,
so,
was
oh,
du
wie
bist?
Schön. Was?
Du bist Boom.
Ey. Ich dachte gerade, du sagst, ich bin eine Sprachinfluencerin. Das ist meine
das
Art.
Auch,
und das auch. Aber du auch.
Ja?
Ja, du influenzt mich ja in meinem Bedürfnis, auch unter der Woche glamourös auszusehen, auch wenn ich heute aussehe, als ob ich zum Tennis gleich gehe.
Wow, dass du sagst, Hadi, ich wollte es eigentlich nicht sagen,
doch,
aber als du vorhin angelaufen gekommen bist, meinte ich so in die Runde rein, sie sieht aus wie eine Profi-Tennisspielerin.
Ja, finde ich auch. Ich habe mich heute so angezogen und dachte so, ich sehe aus, als ob ich gleich zum Tennis gehe.
Aber Profi-Tennisspielerin.
Ja, ja.
Also nicht
schon
so eine von der Ecke, sondern wirklich eine Profi-Tennisspielerin.
Ich habe auch gemocht, dass das mir so ein bisschen den Anschein einer reichen Frau gibt. Also
ja.
Weißt du, so eine kleine Rich Maus, die irgendwie am Montagvormittag zum Tennistraining geht.
Deine kleinen Kopfhörer sahen auch aus wie so
Perlenohrringe.
Wie Perlenohrringe. Sag mal, Hadi.
Ja, mein Herz.
Was hast du am Wochenende gemacht?
Oh, das ist auch ein Wunderpunkt in meinem Leben gerade. Am Wochenende war Muttertag,
mhm,
und ich habe gearbeitet. Original Samstag und Sonntag. Samstag 4 Stunden im Zug gesessen, Sonntag 4 Stunden im Zug gesessen. Nichts von meinem Muttertag gehabt, außer einem tollen Geschenk, das mir dann über FaceTime mitgeteilt wurde.
Was gab's?
Ich habe ein Wochenende geschenkt bekommen.
Von deinen Kindern?
Nee, die haben ja kein Geld. Nee, das habe ich von ihrem Vater geschenkt bekommen. Der kann aber auch mal ein bisschen ein paar Kröten springen lassen, so ist nicht, ne? Der soll mal hier irgendwie ein bisschen rankommen an Start.
Aber du alleine oder mit allen oder nur
nein,
mit Jerry?
Nein, mit meiner besten Freundin,
oh,
habe ich das geschenkt bekommen, ne?
Cool.
Und dann haben wir das beide sozusagen geschenkt bekommen und können jetzt miteinander wegfahren.
Das ist doch toll.
Ich finde es voll toll.
Aber eigentlich doch perfekt. Guck mal, du hattest am Muttertag die Blagen nicht, warst arbeiten,
ja,
unabhängig,
ja,
und kannst jetzt noch mit einer Freundin wohin. Warum beschwerst du dich
ich
denn?
Ich beschwere mich überhaupt
was
nicht. Vor
beschwerst
allen
du dich denn?
Pass auf, ich sage dir vor allen Dingen, es gibt ja so, wow, Momente, in denen man sich so richtig in seine Schwächen reinfallen lassen kann.
Mhm.
Und ich hatte das am Samstag und am Sonntag auf der Zugfahrt. Weil ich bin halt 4 Stunden Zug gefahren nach Frankfurt, hin und dann am Sonntag wieder zurück. Und habe mich wirklich 4 Stunden lang in 90er-Jahre R&B-Videos fallen lassen.
Ja.
Das war so geil. Und dann ging das ja aber noch einen Schritt weiter, ne? Weil wir kommen ja vielleicht auch noch später dazu, zu dem Thema, wie nutzen wir eigentlich Instagram?
Aha.
Und welchen Accounts folgen wir denn so,
aha,
auf Instagram? Und ich folge ja so einigen nerdy Gesangs-Accounts,
mhm,
wo wirklich so Gesangs-Runs analysiert werden und wo man guckt, schau mal, wie hat die das wann wie gesungen,
okay,
wo hat die da Luft geholt und so. Ich kann ja nicht singen, ne? Aber ich gucke Menschen, die gut singen können, so gerne bei ihrer Arbeit zu.
Ja.
Das ist der Wahnsinn. Und ich folge diesen Gesangsaccounts und bin dann eben bei Steve Mackey gelandet. Steve Mackey ist der Gesangstrainer von Jennifer Lopez, Selena Gomez und von Nicole Scherzinger und so. Der hat einen Account und der singt halt auch krass. Und dann bin ich noch bei so einem anderen The Voice-Dude hängen geblieben, haben mir alle Videos
aber
von dem
YouTube
angeschaut. YouTube und Instagram.
Ah, ja. Ah,
ja, alles. Ich war dann so, und da konnte ich mich einfach wirklich 4 Stunden lang auf der Fahrt reinfallen lassen und dann war ich so voll im 90er-Jahre-Film. Und dann gab es ja am Wochenende noch ein Versus von Xscape und SWV. Das sagt dir alles nichts, ich weiß.
Nee,
aber mir
aber
als R&B-Nerd, mich,
aha,
hat das so glücklich gemacht. Es war so nice einfach. Ich bin ein richtiger R&B-Nerd, like Nerd-Nerd,
ja,
und
ja,
so.
Ich merk schon.
Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Okay,
ja.
Sag mal, ist dein Ring neu?
Nee, das ist...
ich muss da mal kurz mit meinem Handy mal ranzoomen, weil wir ja so weit weg sitzen.
Ja.
Oh, meine Güte, sind das echte Diamanten.
Natürlich. Oh,
hast du den immer drauf?
Ja, klar.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, das, der eine, der so richtig glitzert, das ist...
Ist das
mein
der von
Verlobungsring? Nein,
den hat der Jerry doch geklaut.
Den hat der
ist
Jerry
das der
geklaut.
Von der Jimmy? Nein. Ach, von der Kimmy, von der Jimmy, wow.
Nee, der, das ist mein Verlobungsring, das ist mein Ehering. Dann.
Toll.
Ja, ganz schön, ne?
Mhm.
Ja.
So, jetzt frag mich mal bitte, was ich am Wochenende
so, was
gemacht
hast du denn
hab?
Am Wochenende gemacht? Ich weiß, dass du auch gearbeitet hast.
Ich habe auch gearbeitet, aber ich bin auch in was Neues reingerutscht.
Mhm.
Und zwar war ich am Wochenende im absoluten ESC-Fieber. Du
oh, wow.
glaubst es nicht, du glaubst es nicht. Ich war im ESC-Fieber, denn ich habe so per Zufall diesen Eurovision Song Contest-Film auf Netflix gesehen. Mhm. The Story of Fire Saga.
Den mit Will Ferrell.
Genau. Mhm. Und das war wirklich ein Zufall. Ich bin da wirklich so reingerutscht. Und dann ist mir eingefallen, also erstmal habe ich wieder geheult auch, aber ich heule gerade wirklich viel, gerade bei so Filmen. Ich bin nur noch am Flennen. Und dann war ich so, verdammt nochmal, Tarek, du warst doch mal richtig verliebt in den ESC. Ich war richtiger Eurovision Song Contest Ultra. Und irgendwann ist das so flöten gegangen, wie so oft manchmal Dinge flöten gehen, die man aber eigentlich mag. Und dann habe ich mich da mal reingegeben. Ich habe auf YouTube wirklich bis nachts mir 10 Jahre ESC-Geschichte angehört, also ab Lenas Sieg quasi. Und muss jetzt sagen, liebe Leute, hört mir gut zu. Und am 22.05. ist das Finale vom ESC. Über den deutschen Kandidaten, Jendrik heißt der, glaube ich. Ich meine, ich wünsche ihm alles Gute, aber ich kann jetzt schon sagen, gewinnen wird wahrscheinlich Italien, Hadi.
Wow.
Ja, Italien, die haben so eine Rockband, die aha. so ein bisschen so auf Glamrock macht.
Nice.
Ein bisschen auch so mit so Genderrollen spielt. Also, at its best.
Wirklich?
Wirklich. Also, ich war, und Israel.
Aber Israel ist ja immer ein ganz guter
Israel
Contender.
Israel ist eine schwarze Frau. Und die hat einen richtig geilen Song und hat auch eine tolle Inszenierung. Hadi, also ich sag's ja, ich werde jetzt noch öfters wahrscheinlich jetzt über den ESC sprechen. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen, aber am 22.05. wisst ihr schon mal, was ich mache, nämlich ESC
gucken. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich ja auch dich jetzt gut kenne und weiß, was passiert, wenn du eine Obsession
werde,
für
ja.
etwas entwickelst. Und ich möchte uns alle, die jetzt hier gerade gemeinsam zuhören, sprechen, die so im Austausch miteinander sind, darauf vorbereiten, dass wir einfach uns darauf einstellen müssen, dass Tarek
dürfen.
Sehr obsessiv über den ja. ESC sprechen wird in den
ja.
nächsten.
Ich meine, erstmal
Ausgaben.
Passiert da leider jetzt gerade nichts. Das
ja.
heißt, ich weiß, wer antritt. So, ich habe alle mir angeschaut, habe meinen Sieger, Siegerin quasi schon gefunden. Das heißt, es wird ein bisschen ruhiger jetzt sein. Es sei denn, es kommen jetzt noch ein paar heiße Details raus die nächste Zeit. Gucken wir mal, Hadi.
Aber sag mal ganz kurz, wie soll das dann stattfinden, ohne Zuschauer natürlich?
Ohne Zuschauer in Rotterdam.
Okay.
Also quasi der vom letzten Jahr wurde ja abgesagt.
Mhm.
Und alle fast, die damals hätten singen können, singen jetzt auch wieder.
Mhm.
Ein paar Länder haben neue.
Mhm.
Die meisten gehen aber mit denselben wieder rein. Die dürfen aber nicht dasselbe Lied singen. Und haben
ah.
jetzt quasi einen neuen Song geschrieben.
Das heißt, der deutsche Kandidat,
mhm.
der,
Jendrik.
Ja, der steht jetzt schon seit letztem Jahr fest.
Ja, genau.
Okay.
Und das Lied heißt sowas wie... Ach genau, das ist das, was ich nicht mag. I don't feel hate.
Oh.
Ich werde mir schon
ein bisschen
übel.
Weichgespülte Message, ne?
Ja.
Man ist so, ah.
I don't feel hate, gerade doch.
I really do.
So, ganz schön viel.
Bruder, frag mal ganz kurz. Ich sag dir schon, was ich alles fühle.
Naja, aber ich wünsche ihm alles Gute, so wie allen, aber weißt du, was ich mich gerade frage, Hadi?
Mhm, sag mal.
Obwohl Sophie Passmann auf den ESC steht.
Ich sehe es aktuell eher nicht, sagen wir es mal so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was glaubst du?
Weiß ich nicht, aber um die geht es jetzt. Deswegen wollte ich einfach mal Sophie und den ESC in den Kontext bringen.
Na dann.
Das Statement der Woche.
Hadi.
Yes.
Sophie Passmann,
mhm.
die ich ja gerade sehr... klug und charmant
ins Spiel gebracht
ins Spiel
habe.
Gebracht habe. Eine
ja.
tolle, tolle Überleitung.
Mhm.
Sophie Passmann hat vor ein paar Tagen, wie ich finde, ein tolles Statement rausgehauen.
Mhm.
Und zwar ist es ja so, dass seit Sonntag gelten ja für vollständig Geimpfte und genesene Menschen die Kontaktbeschränkungen nicht mehr. Beziehungsweise gelten Genesene und Geimpfte, ich würde mal sagen, als Person null. Das heißt, wenn ganz, ganz viele Genesene und vollständig Geimpfte in einem Raum sind, dann sind sie quasi Person Null. Und wenn wir uns jetzt mit Genesenen oder vollständig Geimpften treffen wollen, dann zählen die nicht als zusätzliche Person zum Beispiel. Sie werden negativ Getesteten gleichgestellt, sie haben keine Ausgangssperre mehr. und bei Reisen müssen nur noch in Ausnahmefällen in Quarantäne. Und Sophie Passmann hat bei sich auf Insta und auf Twitter einen Unmut wahrgenommen. Und dieser Unmut kam besonders von Menschen, wie sie sagt, in ihrem Alter. Sophie Passmann ist 27, also können wir sagen, von 18 bis Mitte 30. Die sogenannten jungen Menschen. Und diese jungen Menschen haben sich wohl aufgeregt, weil sie halt sagen, wie kann denn das sein? Jetzt haben wir die alten Menschen doch schon bei den Impfungen vorgelassen. Denn, to be honest, die meisten Menschen, die ja jetzt von gewissen Beschränkungen befreit sind wieder, sind ja eher ältere Menschen. Und da regen sich eben junge Leute auf, hat Sophie Passmann mitbekommen, von wegen, wir haben die vorgelassen und jetzt dürfen die auch noch früher wieder ins tolle, normale Leben rein. Und da hat Sophie Passmann, das könnt ihr euch alle auf Instagram anschauen, das Video wurde auch auf IGTV von ihr gespeichert, halt ein paar ziemlich kluge Sachen rausgehauen, wie ich zum Beispiel finde. Und zwar sagt sie halt, hey Leute, ganz ehrlich, ihr habt niemanden vorgelassen.
Ja.
So, junge Menschen haben nicht aus Solidarität und weil sie die feineren Menschen sind, gesagt, ja, hier bitteschön älterer Mensch oder Risikogruppe, was ja eher alte Menschen sind, hier bitteschön Risikogruppe, du darfst jetzt vor, du bekommst quasi meinen Impfstoff und ich warte noch ganz, ganz lieb. So ist es nicht, das kritisiert Sophie Passmann völlig zu Recht, wie ich finde. Und sie sagt auch, dass junge Menschen keinen Fleißstern erwarten sollten, denn sie haben sich einfach nur an das gehalten, was die Maßnahmen im Moment sind. Und die Maßnahmen waren eben zu schauen, dass gewisse Menschen, die wahrscheinlich an Corona sterben, nicht auf die Intensiv müssen oder im schlimmsten Fall einfach auch nicht sterben müssen. So, das war der Deal. Und das war für den Moment der beste Deal, so Sophie Passmann. Und den haben wir einfach alle gemeinsam eingehalten. Und jetzt stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, Hadi. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen den Kontakt zu den jungen Menschen verloren.
Ja.
Denn ich denke mir auch, also ich finde, Sophie Passmann hat das sehr, sehr klar und auch mit einem Verständnis kommuniziert. So nach dem Motto, hey, ich fühle euch auch. Sophie Passmann ist auch ein bisschen jünger als ich, deswegen kann sie, wie ich finde, auch noch mal ein bisschen mehr so für diese Gruppe sprechen. Und hat das sehr reflektiert, aber auch sehr, sehr klar gemacht. Ich hätte, glaube ich, nicht so, sagen wir mal, freundschaftliche Worte gefunden, weil ich mir echt so ein bisschen denke, so ganz ehrlich, Leute, es ist jetzt nicht so, als dürften die Menschen, die noch nicht geimpft sind,
gar nicht.
Gar nicht, sondern es das, was einfach jetzt Nicht-Geimpfte brauchen, um dasselbe machen zu dürfen wie halt vollständig Geimpfte und Genesene, ist ein Schnelltest. Und das kann ich gerade zur momentanen Zeit, in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, schon von Menschen erwarten. Weißt du, was ich meine, Hadi?
Ja, dass wir uns sozusagen in einer Ausnahmesituation befinden und dass in dem Zusammenhang das jetzt auch noch wirklich noch für einen Augenblick tragbar sein wird, bis wir alle durchgeimpft sind.
So. Finde ich schon persönlich.
Ja.
Was
ja.
sagst du denn dazu, Hadi?
Ja, ich bin da so ein bisschen on the fence, ehrlich gesagt, weil ich natürlich auch nachvollziehen kann, warum sich das im ersten Augenblick für einen so ein bisschen ungerecht anfühlt. So. Oder warum jetzt diese Lockerungen überhaupt irgendwie beschlossen werden. Müssen die denn jetzt beschlossen werden? Oder hat man da unter Umständen nicht irgendwie vielleicht noch eine andere Motivation dahinter, diese Lockerungen jetzt schon zuzulassen, so von oder durchzuwinken. So. Und das verstehe ich dann schon, dass man dann so als junger Mensch sagt, hey, Moment mal, okay, erstens brauchen wir diese Lockerungen noch gar nicht, das ist vielleicht ein bisschen arg verfrüht, lasst uns doch noch alle insgesamt warten. Und dann aber sich auch irgendwie, ich kann diesen ersten Impuls zu sagen, ich fühle mich dann auch noch benachteiligt, voll nachvollziehen. Weil ich war auch so, ja super, okay, wer sind denn jetzt diejenigen, die davon irgendwie am ersten profitieren? Und natürlich sind es Menschen, die in den letzten Tagen und Wochen und Monaten vor allen Dingen, also im letzten Jahr im Grunde genommen, immer mit einer Infektion auch einfach das Risiko verbunden gesehen haben, daran zu sterben, so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran sterben, einfach sehr viel höher ist. Insofern war das dann nur so ein kurzer Moment, wo man dann so ist, so, aber ich will auch. Und dann muss man aber mal ganz kurz nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet hat. Und auch nochmal ganz kurz drüber nachdenken, was das eigentlich konkret für die eigene Situation bedeutet, ja. Und dann wird man schon so merken, ja, ist okay, lass sie doch, freu dich doch, so.
Also guck mal, wenn jetzt die Lockerungen, die ja eigentlich nur ein Zurück zum Normal sind, bedeuten würden, dass alle Menschen, die vollständig geimpft wären, keine Ahnung, 100.000 Euro geschenkt bekommen oder umsonst nach Malle fliegen dürfen.
Ja.
Also weißt du, dann würde ich mir denken, okay Leute, dann kann ich mich jetzt hier ein bisschen bedenken, ja gut, die 100.000 Euro hätte ich auch gerne. Aber wenn man jetzt mal schaut, wer muss denn jetzt zum Beispiel gewisse Dinge nicht mehr so machen, dann sind es ja wie gesagt eher ältere Menschen. Und ich glaube, egal welche Altersgruppe, alle Menschen, die einen mehr, die anderen weniger, haben mit dieser Pandemie einfach unfassbar krass zu strugglen.
Ja.
Und wenn ich jetzt daran denke, dass besonders ältere Menschen, die ja teilweise auch in Heimen gelebt haben, die ihre Familie nicht mehr sehen konnten, dass es jetzt bedeutet, dass ein Großteil dieser Menschen, weil sie vollständig geimpft sind, einfach jetzt wieder besser ihre Familien sehen können, wieder besser am sozialen Leben teilhaben können, einfacher, schneller, unbürokratischer, dann gönne ich das diesen Menschen einfach. Und ich meine, ich wohne ja in einem Ort, wo sehr, sehr viele junge Menschen auch leben.
Mhm.
Mir ein bisschen zu viel von diesen jungen Menschen hier. Aber mein Gott, was soll ich machen? Ich will ja auch immer am Puls der Zeit sein. Aber ich denke mir so, okay Leute, es wirkt für mich manchmal so, als würden die, die dann so als allererstes so ganz hart kritisieren, so ein Gefühl vermitteln, dass wir alle das letzte anderthalb Jahr einfach komplett eingesperrt waren, kein Sonnenlicht gesehen haben und gar nichts machen dürfen. So, ich meine, wie viele Menschen von denen, die jetzt da einen auf, dass es unfair machen, waren denn letztes Jahr trotzdem im Kroatienurlaub oder auf Griechenland? Vollkommen fair, fahrt bitte nach Griechenland. Aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir gar nichts gedurft. Und das Ding ist auch, es durften alle Menschen weniger. Und wie gesagt, das ist für alle Altersgruppen hart, aber ich sehe jetzt nicht, dass junge Menschen in der Masse mehr leiden mussten als ältere Menschen, weil eine ältere Person, Sophie Passmann sagt das auch ganz klar, schon beim Einkauf wirklich Angst haben musste, sich anzustecken. Und diese Angst fällt jetzt einfach auch durch diese Impfung erstmal weg und hinzu kommen ein paar mehr. Ich würde nicht sagen Freiheiten.
Nicht, ne? Nee.
Einfach, dass Kontaktbeschränkungen einfach.
Es wird einfacher.
Einfacher. So. Weißt du?
Ja, ich bin voll bei dir. Und wie gesagt, ich glaube, beides kann natürlich parallel wahr sein. Ja, die Tatsache, dass alle darunter gelitten haben und dass es aber jetzt eben auch okay ist, dass die einen schon leichter und einfacher wieder mehr Sachen machen dürfen.
Ja.
Vor deren Zugang für uns jetzt zum Beispiel noch ein Test stehen würde. Und
die
so.
Aber in ihrer Mobilität eh viel, viel eingeschränkter sind, als es junge Menschen in der großen Masse sind.
Leute, um es kurz zu machen, freut euch einfach für all diejenigen, die jetzt schon so durchgeimpft sind, dass sie leichter Zugang zu bestimmten Tätigkeiten, zu bestimmten Dingen haben. Freut euch, früher oder später sind wir alle dran und dann wird's für uns alle leichter, Leute.
Hadis Tratsch der Woche.
So, wir haben ja schon vor einiger Zeit eigentlich den Boulevard hier in Tratsch und Tachlis abgeschworen, ne? Eigentlich hatten wir ja unsere erste Staffel damit beendet zu sagen, bye bye Boulevard, um dann aber zu merken, dass diese Themen uns ja auch in die normale Berichterstattung, in die normalen Medien vor allen Dingen, wie das klingt, ne? Aber in die normale Berichterstattung weiterverfolgen. Und jetzt hat das Drama, The Drama, auch seinen Weg in den Fußball gefunden. Leute, ihr wisst es vielleicht, ich bin ja Riesenfan, ne? Ich bin ja echt großer Fußballfan. Aktuell steht es um.
Spielst du eigentlich auch?
Ich habe noch nie gespielt, aber in meiner Familie haben, also meine Brüder haben gespielt. Mein Schwager ist Trainer im Profifußballbereich. Meine Schwester hat in dem Bereich auch gearbeitet.
Kennt ihr Mario Gomez?
Das weiß ich nicht, ich glaube
frag
nicht.
Frag ihn doch mal.
Ich frag ihn mal, ja. Also das heißt, ich komme schon auch aus einer sehr, sehr fußballlastigen Familie.
Fußball-esk.
So. fußballesken Familie. Also wir mögen das gerne und wir beschäftigen uns gerne damit. Aber jetzt hat das in der letzten Woche nochmal so eine Qualität bekommen, dass ich auch so dachte, oh, der Tratschteil in mir will plötzlich teilnehmen an dieser ganzen Sache. Nicht nur so das sportliche Interesse daran und der Respekt vor der Leistung dieser SpielerInnen so, aber eben auch so, oh, mein Tratschherz, was ist denn da los? Ihr werdet es wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, für all diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, es geht um Jens Lehmann und Dennis Aogo und noch einen weiteren Politiker, auf den wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Also es ist wirklich irre, wie viele Menschen sich im Fußballbereich tummeln, die wirklich fragwürdige Dinge sagen oder tun. Also das ist schon echt eigenwillig. Das ist mir schon vorher aufgefallen, aber dieser Fall, der führt es einem nochmal so richtig schön vor Augen. Also nochmal, was ist passiert? In einer privaten WhatsApp-Nachricht hat ehemaliger Nationaltorhüter Jens Lehmann den ehemaligen Fußballspieler Dennis Aogo rassistisch beleidigt. Er hat eine Nachricht geschrieben, die versehentlich bei Dennis gelandet ist, aber an jemand anders gerichtet war, und in dieser Nachricht fragt Jens Lehmann, ist Dennis Aogo eigentlich euer Quotenschwarzer? Mhm. Und alle so, what? Aha. Dennis Aogo so, what? Hat einen Screenshot von dieser Nachricht, die wahrscheinlich wirklich versehentlich bei ihm gelandet ist, auf Instagram gepostet. Er hat es in seine Stories gepackt, Jens Lehmann getaggt und ihn gefragt, Alter, hast du sie eigentlich noch alle? Ja. So. Jetzt ist das Ding folgendes, dass es nicht das erste Mal ist, dass Jens Lehmann so ein bisschen negativ auffällt. Ja, weil der hat schon in der Vergangenheit problematische Äußerungen getätigt und man war so, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Er hat sich schwulenfeindlich geäußert, er hat Witze über den Suizid von Robert Enke gemacht. Das ist ein Torhüter bei Hannover gewesen, Hannover 96. Und da dachte man schon so, sei doch einfach mal ruhig. Also sag doch einfach nichts, Jens Lehmann. Sag doch einfach mal in diesem Augenblick bitte nichts. Aber nein. So, was ist aber passiert als Folge dieser veröffentlichten Nachricht? Jens Lehmann hat seinen Beratervertrag verloren. Der war
Berater im, wofür?
Der war im Hertha BSC, meinem Verein, blau-weiß. Ich bin Hertha BSC-Fan, ja. Mit Trikot und so, richtig, ne? Okay. Ich habe irgendwie 4 oder 5 verschiedene Trikots.
Warum nicht Freiburg?
Warum denn Freiburg?
Kommst du nicht aus Baden-Württemberg?
Ja, dann müsste ich, wenn schon, also mein Vater ist VfB Stuttgart-Fan und auch so ein bisschen traurig darüber, dass ich kein VfB Stuttgart-Fan bin. Nein, aber wenn der VfB hier spielt, dann ist das so.
Oder bist du so für die, die immer gewinnen?
Nein, das bin ich nicht.
Okay.
Dann wäre ich nicht, also Hertha ist aktuell
sind
vom Abstieg bedroht. Ja, die sind aber schon vom Abstieg bedroht.
Ah, ja, ja.
Also so insofern, ne? So, also er war im Aufsichtsrat von Hertha BSC, ist da rausgeschmissen worden.
Der ist da jetzt raus.
Der ist da raus und Sky, ein Fernsehsender, ein Pay-TV-Sender, die ihn als Experten eingesetzt haben, wollen das jetzt auch nicht mehr mit ihm machen. So.
Wegen dieser Nachricht?
Wegen dieser Nachricht.
Okay.
Jetzt aber Folgendes. Jens Lehmann hat ja Dennis Aogo am Dienstagabend diese Nachricht geschrieben. Ne? Ich glaube, es war Dienstagabend. Im gleichen Abend war Aogo nämlich im Einsatz für Sky und hat im Rahmen der Übertragung, es war ein Champions League Halbfinale, Manchester City hat dagegen Paris Saint-Germain gespielt. Auf jeden Fall hat Dennis Aogo im Zusammenhang mit dieser Übertragung einen richtig ekelhaften Vergleich gezogen. Und zwar hat er gesagt, dass Manchester City wahnsinnig schwer zu verteidigen ist und so weiter und so fort und hat dann den Ausdruck benutzt, dass sie eine bestimmte Sache trainieren bis zum, Achtung, jetzt kommt's, zum Vergasen.
Mhm.
Und da war man schon so, what?
Mhm.
Das hat er nicht gerade wirklich gesagt im Fernsehen. So, das ist so, was stimmt nicht mit dir, Bruder? Was ist das für ein Vergleich? Warum sagst du das?
Ja.
So. Das hat er dann natürlich auch nach einer größeren Empörungswelle im Internet dann irgendwann verstanden und hat sich entschuldigt. Ist aber trotzdem von Sky beurlaubt worden. Also er ist nicht gefeuert, aber er lässt seine Beratertätigkeit oder seine Kommentatorentätigkeit bei Sky im Augenblick ruhen.
Okay.
Also du hast verstanden, ne? Also der eine schickt eine Textnachricht, die ist richtig beschissen, fliegt raus an den anderen und der wiederum hat im Fernsehen was richtig Beschissenes gesagt und fliegt auch erstmal raus.
Ja.
Und man ist so, what is
also
happening?
Täter, Opfer, Täter.
So. Das ist also der Moment. Beide erstmal weg. So, beide haben sich entschuldigt. Ne? Also Jens Lehmann hat sich auch mehrmals entschuldigt und so. Ich finde, Dennis Aogo hat sich ein bisschen besser entschuldigt als Jens Lehmann. Der hatte diese Hintertürchen so von wegen, ja, wenn ich damit jemanden verletzt habe oder sonst irgendwas, diese Floskeln hat er einfach weggelassen. Er hat einfach gesagt, das war ein Fehler, das war scheiße, das ist in keinem Kontext gut und sagbar. Das tut mir furchtbar leid und ich werde es nie wieder machen. Aber ist ja jetzt egal, es soll jetzt auch nicht um diese Entschuldigung gehen. Jedenfalls haben sich beide entschuldigt und beide ihren Fehler eingesehen und sind beide ihren Job los. So. Und jetzt könnte man meinen, das Ding ist erledigt, aber nein, Bühne frei für Boris Palmer. Und das war so der Moment, wo ich auch gesagt habe, someone get me the fucking popcorn, cause shit's about to go off. So, ich war so, was passiert hier jetzt? Okay, wenn Boris Palmer sich einschaltet, weißt du, das
dann
ist einfach,
kann das, nur noch
das kann werden. Nicht gut gehen. Also yeah. Für all diejenigen, die nicht wissen, wer Boris Palmer ist. Ja?
Gut für euch, erklär's bitte nicht.
Doch, ganz kurz.
Bitte lebt in einer Boris Palmer freien Welt.
Ja, lebt in einer Boris Palmer freien Welt, aber um das Verständnis für diese Geschichte nochmal. Ja. Irgendwie zu erhöhen, müssen wir ihn doch mal ganz kurz einordnen. Ja. Boris
Palmer.
Aber dann
Palmer, trinkt danach ganz viel Alkohol, damit es wieder vergesst.
Und bitte googelt ihn vielleicht nicht, weil wenn ihr euch mit der Grütze, die dieser Mann schon in der Vergangenheit gesagt hat, auseinandersetzen müsst, dann wird euch schlecht und ihr übergebt euch in irgendeine Ecke. Also Boris Palmer ist der Oberbürgermeister von Tübingen. Er ist ein grüner Bürgermeister. Und wie gesagt, sein Track Record von Entgleisungen, das ist so heftig, dass einem davon schwindlig wird. Also dieser Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister von Tübingen, beschwert sich in einem Facebook-Post auf seiner privaten Seite wohlgemerkt, in der er sich aber als auch der Oberbürgermeister von Tübingen, das finde ich schon nochmal wichtig, in welcher Funktion du da sprichst. Boris Palmer veröffentlicht also einen Facebook-Post, in dem er sich im Grunde genommen über die Cancel Culture beschwert. Ja, er sagt so, der eine ist weg, der andere ist weg und was haben wir jetzt gewonnen? Gar nichts.
Also er bezieht sich auf Lehmann
Jens Lehmann und Dennis Aogo und sagt, ja, jetzt sind halt beide weg und was haben wir eigentlich über diese Art, auch dieser Empörungskultur und so weiter und so fort, was haben wir eigentlich daran damit gewonnen? Gar nichts, außer dass zwei Typen ihren Job los sind, ihrer Existenz beraubt und so weiter und so fort sind. Ja? Dieser Facebook-Post, der eskaliert aber so sehr, dass am Ende Boris Palmer Dennis Aogo ganz fürchterlich rassistisch beleidigt, ihn mit dem N-Wort und so bezeichnet und so weiter und so fort. Und das am Ende, nachdem er natürlich outgecalled wurde, so plötzlich mit Ironie begründet. Und du denkst dir so, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Jetzt hat auch noch Boris Palmer aufgrund dieser verbalen Entgleisung ein Parteiausschlussverfahren an der Backe. Und wir haben ja noch nicht mal hier, das ist alles Fußball, ne? Weil wir haben noch nicht mal darüber angefangen zu reden, dass der amtierende DFB-Präsident Fritz Keller seinen Stellvertreter Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hat. Also du guckst und denkst dir so, what? Was ist, also ich das ist schon eine etwas längere Geschichte,
ja.
Wo du auch so denkst, was stimmt denn da mit diesen Fußballmenschen nicht?
Mhm.
Also, so das ist the tea, der ist hot.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz guter Moment für uns, über Cancel Culture versus Accountability Culture mal zu sprechen, über Empörungswellen zu Grenzen,
ja.
Zu sprechen, über die Grenzen des Sagbaren, über Debattenkultur,
ja. Ja,
und
ja,
so weiter,
ja,
und so fort.
Ja, ja,
it,
ja,
is crazy.
So hat die, also der, also nee, bevor.
Aber
wir,
bist du hinterhergekommen? Das ist die,
ja,
Frage.
Ja, leider schon. Also bevor wir über diese ganzen wichtigen Dinge sprechen, würde mich jetzt nochmal interessieren, warum magst du Fußball?
Wow, okay. Ich mag Fußball. Ich bin ja auch eine Stadiongängerin, so, ne? Ich gehe auch gerne ins Stadion. Ich mag den Sport einfach gerne.
Und das kann man trennen?
Von der Kultur?
Zu den ganzen Dingen, die so passieren.
Wow, naja, also. Das ist wahnsinnig schwer, aber das Spiel ist natürlich trotzdem ein tolles Spiel. Was ich zu der Industrie, was ich zum Umgangston und den Dingen, die im Fußball regelmäßig diskutiert werden, sage, das ist nochmal was anderes. Aber das Spiel an sich, wenn angepfiffen wird und da spielen dann einfach 11 Menschen in der einen, 11 Menschen in der anderen Mannschaft gegeneinander, ist es schon spannend einfach. Also komm mir jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, warum ich Fußball mag, weil ich es wirklich einfach gerne
mag.
Doch,
ich finde das schon wichtig, weil ich persönlich kann das System nicht so richtig lösen.
Ja.
Von dem Sport, also Queerfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit,
ja.
Die Unterbewertung von weiblichen Spielerinnen, die Art und Weise, wie da Fußballer, männliche Fußballer hochgejazzt werden,
ja.
Wie auch Straftaten von männlichen Fußballern vertuscht werden, weil sie einfach sehr powerful sind. Und das ist halt der Moment, wo ich mir halt denke, Jens Lehmann fliegt jetzt raus, weil er aus Versehen, ich meine, das war scheiße und daneben, gar keine Frage, aber der Mann fliegt jetzt raus, obwohl das ganze System so krass am Kacke-Scheißen-Dampfen ist,
yeah,
dass ich mir denke, warum fliegt der denn jetzt raus? Was ist das für ein komischer Move? Was ist das für eine komische Art und Weise? Yeah. Und müsste da nicht das ganze System Fußball rausgeschmissen werden?
Nein,
damit das da einigermaßen läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch mal im Fußballstadion. Ich fand es schrecklich. Ich finde diese Dynamik, diese Aggression, finde ich schrecklich. Ich fand es auch schrecklich, als schwarzer Typ da lang zu laufen. Ich fand auch die, da sind ja wirklich auch gewaltbereite, nicht immer, aber viel oft gewaltbereite Hooligans am Start.
Ja.
Und auch diese Art und Weise nach dem Spiel, weil ich verstehe schon dieses Ansporn und das ist irgendwie ein Wettkampf und dann soll da auch jemand gewinnen. So, aber ich kenne jetzt zumindest bei einem Profifußballsport, der so renommiert und geliebt wird, kenne ich es auch nicht, dass sich dann danach irgendwelche, meistens Männer, dann nach dem Spiel noch zum Kloppen treffen.
Ja, okay, aber das ist ja, aber Moment, aber das ist, da darfst du jetzt nicht zwei Sachen vermischen, weil du vermischst jetzt so eine Hooligan-Kultur, ja, mit einer Fußballkultur. Das ist natürlich schon sehr eng miteinander verwoben,
man kann,
ich weiß. Aber,
ich sag nicht, dass Fußballkultur Hooligan-Kultur ist, das wäre Bullshit.
Aber Hooligan-Kultur ist Fußballkultur.
Es ist ja auch nicht komplett so, dass der komplette Fußball queerfeindlich bis zum geht nicht mehr ist. Aber sagen wir mal in seiner Außen-PR. Ja, okay, da tut er so, als wäre er offen für alle, aber nee, nach
aber
innen rein.
Aber das ist ein Riesenproblem. Also wer sich da hinstellt und sagt,
das ist halt
nein,
so ein bisschen, da wird es für mich halt ein bisschen schwierig. Aber auch nur für mich persönlich. Ich meine, ich lasse alle Leute sollen bitte weiterhin zum Fußball rennen und das toll finden. Ich komme da einfach an meine Grenzen des Erklärbaren.
Da ist ja aber Fußball, und das soll jetzt keine Verteidigung von Fußball sein, ne, weil das ist 100%, die haben ein Problem, die sind queerfeindlich, die Strukturen im Fußball zum Teil sind einfach stark rassistisch, sie sind sowieso mega sexistisch so und das merkst du auch immer wieder, das merkst du auch, wenn du immer wieder mit dem Gedanken spielst, so wie ich, auch vielleicht in die Fußballberichterstattung zu gehen und so, das ist mein voller Ernst, so sehr liebe ich Fußball und Sport im Allgemeinen, aber ganz grundsätzlich gilt, dass diese Frauenfeindlichkeit und diese Queerfeindlichkeit in vielen Sportarten, in vielen Profisportarten, in vielen Profimannschaftssportarten auch, ob das jetzt irgendwie Basketball ist, ob das Football ist, ob das Fußball ist, ob das auch im Handball und so, also alles irgendwie ist, wo wir mit so sehr, sehr starken und ja, im Grunde genommen Bildern von wirklich toxischer Maskulinität konfrontiert sind, spielt diese Queerfeindlichkeit einfach eine Rolle. Und ich habe ja auch gerade über Jens Lehmann gesagt, dass der sich da queerfeindlich geäußert hat in der Vergangenheit. Da ging es um das Outing von Thomas Hitzlsperger. Das ist einer der wenigen Fußballer, die sich nach der Beendigung ihrer Karriere wohlgemerkt geoutet haben als schwul. Und natürlich ist das ein Riesenproblem. Aber
ich frage mich halt, was bringt es, dass Jens Lehmann in einem unfassbar queer und rassistisch organisierten Strukturgedöns aufgrund einer Sprachnachricht, die er dummerweise einfach an die Person geschrieben hat,
Textnachricht,
dummerweise halt bei der Person gelandet ist, über die er halt lästern wollte und das halt auf eine rassistische und nicht wegzuredende oder gutzuredende Art und Weise. Was bringt es, dass der da jetzt rausfliegt? Also was ist jetzt besser?
Oh, das heißt, du verstehst das auch nicht, oder ist das, also findest du, er hätte dann in dem Job bleiben sollen? Ist das die
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ich finde es wichtig,
also
dass er raus ist.
Also aufgrund der Nachricht,
ja.
Weil was ist jetzt gelöst? Also guck mal, ich fände, ein guter Umgang wäre gewesen, man macht einfach wirklich ernsthafte Antirassismusarbeit. Beim Vorstand zum Beispiel von Hertha BSC. Denn das, to be honest, seien wir doch einfach mal ehrlich, das, was er da geschrieben hat, denken wahrscheinlich auch ein paar mehr Leute beim Hertha
100%.
BSC. So, also wäre es doch gut, da wirklich mit Budget und mit Geld den Laden von innen, bei den Leuten, die was zu melden haben, vernünftig aufzuräumen.
Ja, also ich verstehe total, was du meinst, weil ich auch der Meinung bin, dass ich nicht verstehe, warum jemand mit dem Track Record von Jens Lehmann diesen Job überhaupt hat. Und
ja,
so,
aber dann darf ja beim, ich finde, dann darf dann aber beim Fußball fast niemand einen Job haben. Weil
genau.
Das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären.
Genau.
Das ist ja das, was ich meine. Da müssen die alle raus.
So. Da gebe ich dir auch recht.
Und dann wird Jens Lehmann zu einem Bauernopfer, in meinen Augen.
Nein, aber es kann gut sein, dass an ihm vielleicht ein Exempel statuiert wurde.
Das ist ein Bauernopfer.
So, das aber, was ich aber für richtig und wichtig halte, um ganz ehrlich zu sein. Und jetzt auch nochmal auf den speziellen Fall von Hertha BSC zu kommen, geht es dann schon so ein bisschen auch darum, dass du das natürlich auch in einem größeren Kontext sehen musst. So, ne? Warum die den auch so schnell nach so einer, was andere Leute vielleicht als Lappalie bezeichnen würden, so, ne? Oder naja, wir denken es ja alle mäßig, sich irgendwie drüber hinweggehen würden, warum die den nach sowas gefeuert haben. Folgendes, bei Hertha BSC gab es Anfang April schon einen kleinen, ich möchte jetzt nicht sagen Skandal, aber da gab es einen Torwarttrainer, Scholt Petri heißt der, der hat sich in einem Interview, ich glaube mit einer ungarischen Zeitung, hat er sich queerfeindlich geäußert. Ganz namentlich ging es da um Peter Gulaschi, der spielt bei RB Leipzig und der setzt sich für LGBTQ-Rechte ein. Und da hat Scholt Petri gesagt, ja, was soll das? So. Und dann hat er sich auch gefragt, das ist, glaube ich, ein Zitat, warum sich ein christliches Land wie Deutschland für die Rechte von, Zitat, homosexuellen, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einsetzen würde. Und die Einwanderungspolitik in Deutschland ist eine Manifestation des moralischen Niedergangs. Daraufhin wurde er erstmal beurlaubt und dann gefeuert, weil das natürlich in der Außenwirkung von Hertha BSC, die sich so als großen Hauptstadtverein sehen, nicht, weil das nicht geht, das geht nicht zusammen. So, und in diesem Zusammenhang, nachdem das jetzt schon im April, also vor knapp einem Monat sozusagen passiert ist, kommt eben Jens Lehmann, der, wie schon richtig gesagt, eigentlich wie viele andere in diesem Aufsichtsrat, da eigentlich gar nicht sitzen sollte mit dem, was er sich in der Vergangenheit geleistet hat, auch offen geleistet hat, der kommt und sagt, also sowas. Ich finde, in dem Zusammenhang bleibt Hertha BSC ehrlich gesagt gar nichts anderes übrig, als ihn da auch irgendwie in die Verantwortung zu nehmen und ihn da rauszuschmeißen. Vor allen Dingen, wenn man sagt so, das ist das, wie wir uns sehen.
Es bestätigt, also das, was du gerade gesagt hast, bestätigt ein bisschen das, was ich nämlich denke, dass da jetzt ein Bauernopfer passiert, weil ich finde, die Entgleisungen und ekelhaften Aussagen von dem Typen davor haben jetzt erstmal mit der wirklich rassistischen und absolut nicht okayen Textnachricht erstmal relativ wenig zu tun. Es sei denn, man begreift es wirklich und das vermisse ich als großes Systemproblem.
Ja.
Denn das, was du sagst, dieser komische Torwart oder
Torwarttrainer, Scholt Petri.
Ich habe schon wieder, ne? Dieser Torwarttrainer.
Sind so viele Namen einfach
aber wirklich,
auch.
Dieser Torwarttrainer zeigt ja, dass auch nicht nur beim Hertha BSC, im ganzen System Fußball einfach Awareness-Arbeit sehr, sehr wichtig ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Hadi, also mir ist das auch schon mal passiert, dass ich einer Person, über die ich nicht so gut was reden wollte, es ist mir beinahe passiert, muss ich dazu sagen, beinahe passiert, dass ich der dann den Text geschickt habe, den ich eigentlich zum Lästern einer anderen Person schicken wollte.
Aber nur beinahe.
Beinahe. Und wenn man in mein Handy mal guckt, so, oder auch mal vielleicht ein Telefonat mitbekommen hätte, Hadi, ich meine, das tun wir alle, auch wir reden mal über KollegInnen, nicht unbedingt in der wertschätzendsten Art und Weise. Und ich frage mich ein bisschen, und mir ist wirklich, also Jens Lehmann, der ist mir sowas von scheißegal.
Mir auch.
Also wirklich, der interessiert mich gar nicht. Aber weil er mich nicht interessiert und ich das große Ganze eher im Blick habe und das halt als System wahrnehme, habe ich einfach Fragen in, ist eine private Textnachricht, die aus Versehen an die falsche Person gelangt, die schon rassistisch ist, definitiv, darum geht's mir gar nicht, ist das der Grund, um jemanden rauszukicken? Denn da muss ich sagen, liebe Leute, haltet euch alle mal schon am Schreibtisch fest, denn ihr seid wahrscheinlich bald die Nächsten.
Aber ganz kurz, die Frage ist ja, wenn du dann auffliegst, ja, also ganz unabhängig davon, ob wir das jetzt alle machen, also ich finde das total schwierig, weil es ist ja eine komplette Diskussion darüber losgebrochen, wann wir was als Privatperson sagen, wann wir was als öffentliche Person sagen, wo da der Unterschied ist und so, das ist ja genau das Gleiche wie jetzt bei Boris Palmer, warum ich auch vorhin gesagt habe, naja, Boris Palmer hat das ja auch auf seinem Instagram oder auf seinem Facebook-Profil gesagt, was Privates ist, aber er steht da eben auch als öffentliche Person. Gut, Boris Palmer ist jetzt Zeit auch nochmal, Boris Palmer ist halt also auch einfach ein Depp.
Aber auch nicht in Schutz.
Nee, also den nehmen wir nicht in Schutz. Ne?
Boris Palmer muss raus.
Aber grundsätzlich ist das ja schon auch so die Frage, die viele geäußert haben, so hey, wegen so einer Sache, ja, wegen so einer Sache kannst du da, solltest du sozusagen wirklich deiner Existenz beraubt werden, so. Solltest du wirklich so das, womit du dein Geld verdienst, so verlieren? Und ich bin der Meinung, ja. Ich bin wirklich der Meinung, ja. Weil wenn ich jetzt, weil das Ding ist auch, wenn wir jetzt unsere diese Textnachrichten hin und her schicken und so und irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ja, kommen die an die Öffentlichkeit, müssen wir doch trotzdem für Dinge, die wir auch in einem privaten, schwachen Moment gesagt haben, wahrscheinlich zur Verantwortung gezogen werden.
Aber dann soll ich meinen Job
oder
verlieren.
So. Na, weiß ich nicht, ob
Weil ich mich zum Beispiel gegen Rassismus einsetze,
ja,
auch schon mal jemanden vielleicht rassistisch beleidigt habe in einer privaten Unterhaltung. Da muss ich sagen, da bin ich raus. Da bin ich richtig raus. Also
na, ich weiß nicht. Ich finde schon das, aber wo wirst du denn zur Verantwortung gezogen?
Naja, Hadi, es gibt eine Tatintensivität.
Ja.
Also wenn jetzt Jens Lehmann eine schwarze Person verkloppt, dann würde ich sagen, raus. Also
ja,
es gibt gar keine Diskussion. Wenn Jens Lehmann in einem Interview sagt, Dennis ist ein verfickter N, ganz klar raus.
Mhm.
So, wenn aber ein Jens Lehmann in einer privaten Textnachricht. Wow. In einer privaten Textnachricht einen rassistischen Fehler macht, würde ich persönlich sagen, nicht raus.
Auch nachdem er, also wirklich in der Vergangenheit, du könntest das dann wirklich so ganz isoliert sehen und einfach auch nicht diesen Mann als ganzes problematisches, eine ganze Ansammlung
doch,
von problematischen
umso
Dingen.
Umso wichtiger ist es, dass die Menschen, die in diesen Positionen arbeiten, Awareness beigebracht bekommen.
Mhm.
Und das nicht immer dann erst, wenn irgendjemand Scheiße baut, sondern
schon vorher.
Dass das zur DNA von einem Vorstand, von allen, da ist jetzt der Fußball auch wieder auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft.
So.
Es geht auch gar nicht um Jens Lehmann, es geht auch nicht um den Fußball. Es geht mir primär darum, ab wann macht eine Konsequenz auch Sinn?
Ja, genau. Und da bin ich, das finde ich eben auch schwer einzuordnen.
Also ich kann dann nächste Woche nicht mehr kommen, Hadi. Ich bin dann raus. Also ich habe mich jetzt schon aufgrund dieser Geschichte habe ich mich meines Jobs disqualifiziert. Dann können wir uns nächste Woche leider nicht wiedersehen.
Das möchte ich nicht.
Denn ich habe schlimmere Sachen gesagt zu jemandem, als dass jemand Quotenschwarzer sei. Die liebe Göttin weiß Bescheid. Whitney Houston, du weißt es.
Ja, irgendwann muss man ja, wird man wahrscheinlich eh zur Verantwortung gezogen. Aber ich finde es halt schwierig.
Und was ich auch noch finde, liebe Hadi.
Ja, sag.
Dennis hat ja selber auch gesagt, dass er zum Beispiel den Rauswurf, ich meine, das kann ich jetzt scheiße finden und ich kann sagen, hey Junge, da musst du härter sein, bla bla bla, aber am Ende ist er halt die betroffene Person und ich bin ein großer Überzeuger davon, dass auch die betroffene Person einfach die Hoheit darüber hat, was mit der Person, natürlich nicht bei einer gewissen Straftat, aber bei sowas wie einer Äußerung, möchte ich schon gerne wissen, welche Konsequenzen, was wünscht sich die betroffene Person?
Ja, wir können natürlich nicht einfach über das, was Dennis Aogo dann hinterher gesagt hat, weil er hat die Entschuldigung angenommen, ne, und wollte dann einfach weitermachen. Darüber können wir nicht einfach hinweggehen, da bin ich schon bei dir. Und trotzdem bleibt das Problem, weißt du, wie geht man mit strukturellen Problemen um und wie bewertet man innerhalb einer gewissen Struktur, einer gewissen Kultur, ja, einer gewissen Dynamik, Fehlverhalten Einzelner? Beurteilt man dann eben, wie gesagt, die Schwere der Tat sozusagen? Oder sagt man einfach, nee, ganz grundsätzlich nicht? Also ich finde, es ist super kompliziert und auch so der Punkt, wo wir vielleicht, wie gesagt, nochmal, wir werden da mit Sicherheit in den nächsten Monaten noch öfter drüber sprechen, über
ich
Cancel
kann ja
Culture.
Nicht. Nee, du ich bist, kann nicht
du
mehr
bist
kommen
ja nicht
nächste
da, du
Woche.
Bist weg.
Bin ja
du
raus.
Bist weg. Aber ja, naja, egal. Auf jeden Fall, du gehst nirgendwo hin. Aber wir müssen schon nochmal über
aber
die...
Aber Hadi, was für Jens Lehmann gilt, muss dann auch für mich gelten. Also im besten Fall würde ja die Person, die Scheiße gebaut hat, lernen, besser werden und es einfach nicht mehr machen.
Ja, und weil Jens Lehmann einfach immer wieder solche Sachen sagt, tut es mir halt einfach nicht leid um ihn. Das ist mein Punkt. So. Und ganz ehrlich, Tarek, wenn du jetzt auch...
Ja, das sagt halt auch viele bei den Vorstand von Hertha BSC einfach
ja,
aus.
Ja, aber das war, auch von, aber das war von Anfang an auch mein Punkt. Und es sagt auch ganz viel über die Struktur aus. Es sagt ganz viel über die Struktur aus, die einen Jens Lehmann in dieser Position überhaupt erst möglich macht. Das war ja also von Anfang auch einer der Punkte, die ich kritisiert habe. So. Und trotzdem ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich sage dir jetzt, ja, wenn du wegen irgendwas öffentlich gecancelt wirst, ja, kannst du davon ausgehen, dass ich ja die Erste bin, die sich von dir distanziert und dann sagt, Entschuldigung, also davon distanziere ich mich ganz klar. Ich distanziere mich dann von dir wie Annalena von Boris. Nur, dass du es weißt. Wenn irgendwas von ihr rauskommt, ciao, rede ich nicht mehr mit dir.
Annalena von Boris?
Ja, na, die war ja diejenige. Annalena Baerbock hat dann gesagt, sie distanziert sich ganz klar.
Ach, Boris von Palmer. Ich war gerade bei Boris, wie heißt der?
Welcher Boris?
Der Tennisspieler Boris.
Becker.
Bei Boris Becker.
Also das dann, warum auch immer. Naja, also es ist ein tricky Thema. Wir werden es nicht richtig auflösen können. Ist einfach so.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Bettina Rust und ich leide körperlich darunter, wenn jemand sagt, Toast Hawaii, weiß ich nicht, ein Podcast? Ja, und ein so schöner. Es geht um Essen, Kochen, Genießen, Tische, Kühlschränke, Pausenbrote, traumatische Soufflés und traumhafte Aufläufe mit den tollsten Gästen der Welt. Unter anderem mit Anke Engelke, Olli Schulz, Caro Dauer, Wolfgang Job, Desiree Nosbusch, Barbara Schöneberger, Iris Berben, Annette Frier, Flake, Tarek Tesfu, Ina Müller und so vielen tollen Leuten mehr. Ich weiß, dass sie es mögen werden. Toast Hawaii. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hadis Hot Take.
Ganz kurz zu einer neuen Influencerin, die wir bei uns begrüßen dürfen, auf Instagram begrüßen dürfen, noch gar nicht so lange, 10 Tage nämlich oder so ungefähr, ist Sophie Scholl auf Instagram. Ein Account, der sich nennt @ichbinSophieScholl. Da kann man ihr folgen und die letzten 10 Monate ihres Lebens sozusagen sie begleiten. Ein Projekt vom SWR und Bayerischen Rundfunk. Sophie, also die wird richtig von einer Schauspielerin dargestellt, Luna Wedler heißt die. Und die führt uns auf Instagram durch das Leben von Sophie Scholl. Ich folge diesem Account, wie übrigens aktuell auch über 720.000 andere Menschen.
Ich nicht.
Du nicht. Und das hat so eine Diskussion bei uns beiden ausgelöst, wo wir darüber gesprochen haben, bringt das Ganze denn irgendwas? Und was soll das eigentlich? Dieses Projekt Ich bin Sophie Scholl wurde anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl ins Leben gerufen. Der war am Sonntag, am 9. Mai. Ich finde das Projekt eigentlich super.
Jetzt sag doch, wie es ist, Hadi. Du magst es.
Ich finde es eigentlich richtig gut.
Sag doch nicht eigentlich. Aber nein,
Moment,
super.
Moment. Weil ich dann aber gestern drauf geguckt habe und auch schon so dachte, das ist ein bisschen eigenwillig. Ja? Also, wie gesagt, wir müssen uns das so vorstellen, dass die Figur Sophie Scholl auf Instagram ist. Es ist 1942 und Instagram gibt es damals schon. Wie würde eine Sophie Scholl Instagram nutzen? Was teilt die da von sich und so weiter und so fort? Und ich finde es sehr eindrucksvoll gemacht, weil es nämlich jungen Menschen, die sonst mit einer Sophie Scholl nicht so viel anfangen können, schon sehr das Gefühl gibt, in ihre Lebenswelt eintauchen zu können. Ja, zu schauen, was passiert mit dieser jungen Frau? Wie verändert die sich eben in ihren letzten Monaten, in den letzten Monaten ihres Lebens. Und das nimmt einen schon sehr auch mit, finde ich. Und wenn man wirklich gar keinen Zugang hat, finde ich, ist es eine ganz spannende Art und Weise, sich diesen Zugang zu verschaffen. Aber es hat natürlich auch seine Tücken. Wie gesagt, am 9. Mai, also vor ein paar Tagen, war der Geburtstag von Sophie Scholl. Und da haben ihr dann Menschen auf Instagram gratuliert und das fanden du und ich schon ein bisschen eigenwillig, oder?
Hatti, ich fand das schon von Anfang an sehr eigenwillig. Also alles, was du gerade erzählst, fühle ich nicht.
Ja.
Was erstmal kein Problem ist, denn 710.000 Menschen fühlen es ja.
Über 720.
Über 720
sogar
schon.
Wenn diese Folge rausgeht, sind es bestimmt noch mal ein paar Tausend Folgen.
Nein, bestimmt schon eine Million und so. Ich finde die Idee schon toll, irgendwie auf Social Media zu gehen und zu gucken, hey, hier sind irgendwie die sogenannten jungen Leute und vielleicht ergibt es Sinn, denen ein paar Leute irgendwie ein bisschen näher zu bringen, wo sie vielleicht erstmal nicht so viele Berührungspunkte sehen und wenn dann einfach nur verstaubt und langweilig im Geschichtsunterricht. Verstehe ich total, aber dann auf die Idee zu kommen, also allein schon dieser Moment, wenn Sophie Scholl damals Social Media hätte. Ich meine, ich bin ein sehr kreativer Mensch, Hadi. Ich glaube daran, dass Kim Kardashian Messias ist. Also ich habe Kreativität in mir. Aber das ist so ein Moment, wo es bei mir einfach zu weit geht. Da bin ich so, hat sie aber nicht. Die hat kein Handy. Mhm. So, warum spricht diese Person, eine inszenierte Schauspielerin mit irgendwelchen Kostümchen irgendwie aus Babelsberg ausgeliehen, warum spricht die jetzt in das Handy rein? So. Und warum wackelt die so mit dem Handy? Selbst wenn ich das mache, wackel ich nicht so mit dem Handy. Also es ist so ein gespieltes Spiel von Social Media in einem gespielten Spiel. Da Social Media eh schon ein gespieltes Spiel ist, braucht er die noch eine Schauspielerin, die auch noch spielt, dass die Social Media spielt. Das ist mir zu viel. Und dann, wirklich, ich meine, ich dachte nochmal, Tarek, reiß dich zusammen, gib diesen jungen Leuten nochmal eine Chance. Ne? Es ist ja für die jungen Leute, ich will ja auch ein bisschen mehr an der Basis bleiben und so. Aber dann schreiben da ernsthaft Leute, und ich meine, bitte schreibt alle Leute, bitte, nur weil ich das nicht mache, heißt das nicht, dass ich das verbiete. Ich komme nur nicht hinterher, sagen wir es mal so. Und dann gratulieren Leute dieser Schauspielerin, die so tut, als wäre sie Sophie Scholl und auf Social Geburtstag. Media wäre, zum Geburtstag. Und dann sagen die, hey, alles Gute in der neuen Stadt in München, ist bestimmt ein bisschen schwer, so ohne FreundInnen. Wo ich mir denke, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Hört doch auf damit.
Also folgendes.
Und dann antwortet die, noch nicht mal die Schauspielerin, sondern das Social Media Team von Sophie Scholl, antwortet dann im Namen der Schauspielerin von Sophie Scholl und bedankt sich da bin ich raus.
Ja, also.
Da bin ich raus.
Das war mir ganz, zu viel. Ich fand das, als wir in der Redaktionsbesprechung waren, fand ich die Idee total toll und hab da so reingeguckt und hab auch gesagt, ich beobachte das mal übers Wochenende. Dann hatte sie übers Wochenende eben Geburtstag und genau diese Dynamik, die du da beschreibst, die ist mir eben auch aufgefallen und die hat auch so bei mir auf jeden Fall das ein oder andere Fragezeichen raus aufs Gesicht gezaubert, weil ich auch so war, okay, wer antwortet denn jetzt hier wem? Also, ne, ist das jetzt das Social Media Team, das als das ist, ja, es ist einfach eine ganz komische.
Es ist doch komisch.
Es ist ein bisschen eigenwillig. Es gibt natürlich auch noch Fragen, die, also ganz unabhängig davon, dass es völlig scheißegal ist, was wir sagen. Seit wir hier reden, seit wir angefangen haben zu reden, hat dieser Account einfach nochmal 3000 Follower mehr gehabt. Also wir haben vor einer knappen Stunde angefangen zu reden. 3000, waren es 721, jetzt sind es also 724.000.
Ich meine, ich habe 40.000. Vielleicht ist das auch einfach mal ein Problem. Ich denke, was hat denn die blöde Sophie Scholl? Was hat die jetzt schon gemacht? Was hat die so viel da jetzt auf Instagram? Nein, Quatsch. Aber Hadi, ich glaube, ich weiß ja, was du sagen willst, denn es gibt ja auch berechtigte Kritik und die ist natürlich, also das ist nicht die Kritik, die ich gerade habe,
nein,
denn für mich fühlt sich einfach nur ein bisschen komisch an.
So.
Aber jetzt kommt ja die berechtigte Kritik und die ist ja sehr, sehr wichtig.
Naja, da gibt es dann schon Leute, die dann zum Beispiel auch unsere Erinnerungskultur kritisieren und dann halt auch sagen, naja, warum suchen wir uns denn so eine Sophie Scholl raus? Warum beschäftigen wir uns nicht mit anderen Gruppen? Also so im deutschen Widerstand kennt man so zwei Namen. Das eine sind die Geschwister Scholl und der andere ist Stauffenberg. So, das sind die beiden Namen, die man so kennt. Und da ist schon die Frage, warum erinnern wir uns genau an diese Menschen? Warum erinnern wir uns nicht an zum Beispiel kommunistische Widerstandsgruppen? Wir müssen da über unsere Erinnerungskultur mal sprechen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Kritikpunkt, weil auch nur Sophie Scholl, das vergessen wir halt manchmal, war, glaube ich, 7 Jahre lang beim Bund Deutscher Mädel. Also die war beim BDM und war da nicht nur irgendwie eine kleine Mitläuferin, sondern hat da tatsächlich organisierend mitgeholfen. Hat natürlich eine Wandlung vollzogen, was sie vielleicht auch nochmal ganz interessant macht, weil sie dadurch so relatable wird, ne? Weil wahrscheinlich alle in dem Alter in dieser Struktur damit mit reingezogen worden wären. Aber die Frage ist ja, wie kommt man dann da raus? Und deshalb glaube ich schon, ist so eine Sophie Scholl, die sich da sozusagen entgegen ihrer eigenen Sozialisierung, ja, gegen dieses Unrecht auflehnt, ist es, finde ich, schon ganz interessant. Und natürlich aber müssen wir an der Stelle über Erinnerungskultur sprechen und natürlich auch immer darüber sprechen, was man sich eigentlich von Instagram und Social Media wünscht. Ich fand es ganz interessant, weil mir dann zum Beispiel nochmal so Sachen klar gemacht wurden, die ich nicht so auf dem Schirm hatte, auch über die Zeit und so. Und deshalb finde ich es ganz interessant. Aber ich benutze Instagram eben auch, um Dinge zu lernen und fand das dann deshalb ganz spannend.
Ums Lernen geht's mir nicht, Hadi. Tareks Schickschnack. Also Hadi, es ist ja wirklich mit den Knöpfen heute. Ich würde mal sagen, ab nächstes Mal bist du wieder dran. Ich gebe das Zepter gerne ab. Wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Hadi.
Nein.
Wir machen jetzt mal eine ganz schnelle Runde. Und zwar, ihr Lieben, bevor wir ins Ende gehen, ihr könnt ab jetzt was ganz Tolles machen, nämlich mir eure tollen Fragen stellen.
Boah, kannst du mal bitte ein bisschen begeisterter gucken?
Ich bin richtig begeistert.
Ja, merke ich von nix. Ich merke nur anderthalb wieder, Meter
ich merke einfach nur, ich habe 10 Sekunden für meine Rubrik und muss jetzt irgendwie hier schnell durch, Hadi. Oh. Also bitte mal Ruhe. Liebes Deutschland. Liebes Deutschland, ja. Ihr wisst ja, ich wollte ja mal Therapeut werden, bin es aber nicht geworden aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn ihr gerne wollt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ab jetzt mir einfach so, wenn ihr mal so ein paar kleine Problemchen habt, ne? Das kann was ganz Beliebiges, Banales, denn es ist ja nichts banal und beliebig, aber vielleicht für euch banal Beliebiges sein, wie zum Beispiel, wie trage ich meinen Plateau-Doc Martens ein? Ich habe da tolle Tipps, ich kann da weiterhelfen.
Wirklich?
Ja, also, ja, wirklich, kann ich helfen, aber erst wenn die Frage kommt, dann verrate ich es auch, denn ich will nicht so viel vorwegnehmen. Also pass auf, ihr könnt jetzt eure kleinen Fragen uns schicken. Und zwar haben wir eine tolle, tolle E-Mail und die ist tratsch@studio-bummens.de. Schreibt mir gerne eure Fragen. Es können irgendwie kleine Beziehungsproblemchen sein, es können Problemchen mit den Freundinnen sein oder mit jemand anderen oder vielleicht auch Styling-Tipps. Was ihr wollt, ich bin für euch da.
Das ist doch schön, finde ich gut.
So, war es das jetzt?
Ja.
Toll, ihr Lieben, ihr wisst, was jetzt kommt. Bitte, 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 bitte abonniert uns und lasst uns gerne ein kleines Sternchen da. Ich habe letztens schon geschaut, wir kriegen immer mehr Sternchen und wir haben jetzt, glaube ich, 4,5 Sterne bei diesem Apfelding.
Ah ja?
Mhm.
In der Apple Podcast.
Ja, ja, das Apfelgedöns da. Und das ist wirklich gut. Und das ist wirklich gut und das freut uns sehr. Macht bitte weiter, hört uns gerne weiter, sagt eurer Oma, die jetzt ohne den Schnelltest zum Friseur darf, was ein Skandal ist, sagt der bitte, sagt der bitte, dass sie Tratsch und Tacheles auch hören soll.
Sie?
Und dann mir am liebsten noch, dann die Oma soll mir auch dann eine Frage schicken.
An tratsch@studio-bummens.de alle Fragen.
Minus
an Tarek.
Bummens.
Minus Bummens, habe hab ich gesagt? Ja, habe ich wieder nicht gesagt. Habe ich gesagt, ne? Minus Bummens, ja. Wie gesagt, abonniert uns. Ihr könnt diesen Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und ich bin sehr gespannt auf die E-Mails, die jetzt auf Tarek eindreschen werden zuhauf. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Pohl. Assistant Producer Peace Solomon Obon.
Redaktion Hadnet Tesfay, Tarek Tesfu, Kate Kubel, Samuel Benke und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt.